So, Technik läuft. Moin, moin, offiziell. Jo, gibt's Fragen? Fangen wir schnell damit an.
Kannst du nochmal über die Sache von mir vom letzten Mal nachgedacht?
Ich habe nachgedacht, ich wollte noch was nachgucken, das habe ich nicht mehr geschafft. Ich muss noch mal gucken, wie das mit den.
Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass es halt verboten werden muss, also Module zu der Anwender, also als Host die Kernel zu bereitstellen.
Guck nochmal. Muss halt noch mal Info gucken. Oder vielleicht weiß das einer von euch auswendig. Ich habe neulich erzählt, soweit weiß ich es noch. Es gibt vier Ringe auf dem PC oder Intel-Welt. Und die MMU kennt aber nur zwei Levels. Aber wie werden die zwei auf die vier abgebildet? Also 0 ist sicher System Level, 3 ist sicher User Level, aber was ist mit 1 und 2? Ich vergesse es jedes Mal wieder, ist das jetzt User Mode oder ist das jetzt System Mode? Davon hängt das ein bisschen ab. Weil das In-B-Out-B, das kann man stufenlos sozusagen einstellen. Ich kann sagen, In-B-Out-B ist erlaubt nur für den User-Bereich. Nur für den Systembereich oder nur für den Userbereich. Ich kann aber auch sagen, ja, Ring 2 darf auch schon, aber Ring 3 nicht. Dann könnte man da das noch anders einstellen. Da wollte ich noch mal gucken, das habe ich auch nicht mehr geschafft. Das müsste man da, glaube ich, noch wissen. Ich habe es nicht vergessen. Ich hoffe, ich denke weiter dran, sonst noch mal dran erinnern. Jo, andere Fragen? Jo, okay, dann machen wir da mal weiter. Also, das war das letzte Bildchen von letzter Woche. Betriebssystembasierte Virtualisierung. Wir zersägen unsere echte Hardware, unser echtes Betriebssystem durch Einziehen von so, naja, virtuellen Grenzen sozusagen in mehrere Rechner. Ja, und jetzt haben wir zwar eigentlich nur einen Rechner, nur ein Betriebssystem, aber aus Sicht der Applikationen sieht es so aus, als wären sie, also sagen wir mal hier die drei in der Mitte, als wären die alleine auf dem Betriebssystem. Wenn ich ein PS aufrufe, dann sehe ich nur diese drei Applikationen. Wenn ich einen Kill aufrufe, dann kann ich nur einen von den dreien abschießen. Wenn ich, ne, dass da noch andere Applikationen auf dem Betriebssystem laufen, sehe ich nicht, höre ich nicht, weiß ich nicht. Habe ich keinen Einfluss drauf, merke ich nicht. Und das, so die Idee, wäre schön für, sagen wir mal, irgendwelche Webhoster. Die können da, so wie es hier eingezeichnet ist, drei Webserver drauf laufen lassen mit sämtlichen Utilities. Können sie vermieten. Ja, und vorausgesetzt, die drei brauchen nicht alle gleichzeitig sehr viel Rechenzeit, wird auch keiner von den dreien merken, dass er nicht alleine einen Rechner hat. Ja, und da jetzt haben wir uns letzte Woche schon darüber unterhalten, was muss man jetzt eigentlich alles tun, um diese senkrechten Striche daherzukriegen. Das ist logischerweise je nach Betriebssystem völlig anders. Wenn ich in Windows so zersägen wollte, müsste ich völlig was anderes tun als bei Linux. Hier mal die Anzeichen, sozusagen, was muss ich im Linux anpacken. Jo, wenn man in Linux-Kern reingeguckt hat, der weiß, da gibt es in den Sourcen gleich als erstes so eine Aufteilung in, ja, im Prinzip die hier stehen. Arch, das ist der Teil, der architekturabhängig ist. Was müssen wir da machen? Da müssen wir eigentlich fast nichts machen. Also das Kontext wechseln und sowas. Das ist architekturabhängig. Da müssen wir eigentlich nichts dran drehen. Interrupt ein- und ausschalten. Jo, Interrupt bleiben, wie sie sind. Da müssen wir nichts dran tun. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein neuer System Call. Ja, der System Call war zum Einrichten neuer virtueller Maschinen, zum Stoppen, zum Starten. Das ist Kleinkram. Was wir noch brauchen, ist ein Clone von Kernel-Threads. Ja, Kernel-Threads sind wofür gut? Wer weiß es? habe ich mich gerade vorhin mit einem Studenten von mir unterhalten.
Scheduling.
Es gibt zwei verschiedene Definitionen von Kernel Threads. Wie gesagt, gerade mit einem Studenten unterhalten darüber, was ist jetzt ein Kernel Thread. Er hatte nämlich eine andere Meinung als ich. Bis wir uns dann irgendwann klar wurden, ach so, du meinst was ganz anderes als ich.
Ist damit ein Kernel-Level-Thread für User-Applikationen gemeint oder ein, sag ich mal, Kernel-Thread, der halt im Adressraum des Linux-Kerns läuft und Aufgaben?
Genau, das sind die zwei Definitionen sozusagen. Für die anderen zum Mitdenken, es gibt die Threads, die im Kern laufen und Kernaufgaben machen. Und es gibt Threads, also wer P-Threads kennt, der weiß, P-Threads, das sind halt so Threads, die man in seiner Applikation starten kann. Aber die Threads, die werden letztendlich vom Betriebssystem erzeugt, verwaltet, gescheduled und so weiter. Die Dinger nennen sich dann halt auch Kernel-Threads. Ja, also das, was ich hier meine, das sind die Threads, die im Kern laufen sollen hinterher. Wofür brauchen wir die Dinger?
Ja, jedes Mal, wenn ich halt irgendwas vom Kernel anfrage, dann wird so ein Kernel-Thread eben die Aufgabe und bearbeitet.
Ja? Nee, das macht der Thread selber, der den Betriebssystem Aufruf macht. Das gibt auch Betriebssysteme, die so machen. Minix zum Beispiel, glaube ich, macht das so. Linux macht einfach, da springt der Kern, der Prozess, der was will, der springt einfach in den Kern rein und macht halt selber.
Ja. Moment. Die größeren Sachen halt zum Beispiel, weiß ich nicht, Festplattenverschlüsselung, dass man einen Worker-Thread hat, der sozusagen diese Verschlüsselung macht. Ja, dessen kann er die Applikation schon ganz anderes machen.
Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel wäre, ja, wir haben ja irgendwie, wenn wir mit Write System Call was auf Platte schreiben wollen, dann schreiben wir eigentlich gar nicht auf Platte, wir schreiben in Buffer Cache. Aber irgendwann soll es ja doch mal, ne? Aber nicht sofort, sondern naja, ab und zu mal. Und da gibt es halt auch so einen Kernel-Thread, der schläft immer eine Minute und wenn er wieder aufwacht, dann macht er mal einen Flush auf alle Buffer. Dann schläft er wieder eine Minute, dann macht er wieder. Also da gibt es so einen Sack voll verschiedene. Der jetzt hier in diesem Zusammenhang interessant ist, das ist letztendlich der Init-Thread, der einmal am Anfang erzeugt wird. Jetzt brauchen wir natürlich nicht einen Init-Thread, sondern wir haben ja jetzt sozusagen mehrere Rechner und jeder Rechner soll einen Init-Thread kriegen. Ja, und wenn ich hier so einen System-Call aufrufe, ich hätte gerne neue virtuelle Maschine, ist es in etwa, ich generiere einen neuen Kernel-Thread, einen neuen Init-Thread und der bootet sozusagen den neuen Rechner und das war es dann eigentlich auch schon. Also so ist es dann unter der Haube gemacht.
Der macht, nachdem er gebootet hat, ja eigentlich.
Das Booten jetzt im Sinne von Init Daemon starten und der Init-Daemon guckt in seine Init-RD und da steht drin, starte mir ein Webserver, starte mir ein Datenbankserver, irgendein Zeugs. Ja. Also das ist nur sozusagen das Klonen von diesem Init-Prozess und wenn er da den hat, dann startet er sein Init und der Kern macht dann nichts mehr. Jo, Drivers-Verzeichnis, Drivers, da sind eigentlich alle Treiber drin für alle Geräte, die es so gibt. Ein bisschen eine Ausnahme, die Grafikkarten, aber sonst, also die Grafikkartensachen, die sind weitestgehend im X-Server. Aber alles andere, alle Treiber, USB, Platten, serielle Schnittstelle, Netzwerkkarten, das ganze Zeugs ist da drin. In unserem Zusammenhang, ja, Platte bleibt Platte, USB-Stick bleibt USB-Stick, das bleibt alles gleich. Das Einzige, was es jetzt neu gibt, ist ein V-Root-Device, was letztendlich nichts anderes ist als ein, naja, so eine Art Link zu dem eigentlichen Root-Device oder Root, ja. Es ist halt jetzt kein Device mehr, keine Platte in dem Sinne, sondern jetzt ist es ja so ein ein Change Root Environment. Also das, was meine Root ist, ist ja sozusagen eigentlich ein Directory. Und deshalb braucht man jetzt ein Device. Was ist dann, wo fängt meine Platte, meine virtuelle Platte an? Jo, dann gibt es das FS. FS steht für File System. Da muss die gesamte Geschichte rein mit dieser Rechteüberprüfung. Darf ich diese Datei öffnen? Darf ich sie schließen? Darf ich sie ändern? Darf ich sie und so weiter? Im Wesentlichen eine Rechteüberprüfung. Wenn man will, natürlich noch diese Geschichte mit dem Immutable Files, also diese unantastbaren Dateien. Gut, das ist im Prinzip natürlich auch eine Art von Rechteüberprüfung, die darf ich halt nicht anpacken. Jo, in dem Include-Baum, Directory-Baum, Sourcen, da liegen die ganzen Include-Dateien. Bei den Include-Dateien steht immer drin, ja, wie die Strukturen im Linux-Kern aussehen, wie sieht ein Prozess-Control-Block aus, wie sieht eine Inode aus, wie sieht und so weiter. Gut, und da kommen jetzt diese sogenannten XID-Einträge rein. Also normalerweise steht halt immer die User-ID drin, die reicht uns jetzt nicht mehr, haben wir gesagt. Wir brauchen auch noch die Nummer von der virtuellen Maschine dazu. Ja, okay, das ist dieses XID ist dann halt immer diese Nummer von der Maschine. Bei der Prozess-ID kommt die Nummer dazu. Jo. Jo, IPC, Interprozesskommunikation, haben wir uns auch letztes Mal unterhalten. Die Geschichte mit Shared Memory, Semaphoren, Pipes. Oh, was habe ich noch vergessen? Messages. Die sind da drin implementiert. Auch da so ähnlich. Ne? Also wir brauchen jetzt hier, ich habe ja mal gesagt, da gibt es immer IDs. Ich lege ein Shared-Memory-Segment an mit einer ID. Naja, die ID muss jetzt ja systemweit eindeutig sein, also noch die Nummer von der virtuellen Maschine dazu. Jo, Kernel so ähnlich. Ne? Da ist jetzt das ist der eigentliche Kern, unabhängig jetzt von den ganzen Geräten außenrum. Die ganze Prozessverwaltung, ja, jede virtuelle Maschine braucht ihre eigenen Prozesse, also müssen wir da Rechteüberprüfung machen, eintragen, die Nummer von der virtuellen Maschine und so weiter. Memory Management, MM. Memory Management an sich muss ich eigentlich nichts machen, das tut so, wie es ist. Wenn ich Speicher alloziere, dann darf sowieso nur der Thread. Nur der Prozess darauf zugreifen, der das Ding auch alloziert. Das bleibt dabei. Insofern braucht man eigentlich nichts wirklich tun. Das Einzige, was man sich überlegen kann, ist, naja, das mit den Ressourcen haben wir uns mal überlegt. Nicht, also eine virtuelle Maschine soll möglicherweise nicht den gesamten Speicher aufbrauchen können. Also müssen wir da irgendwie so ein bisschen aufaddieren, was braucht die virtuelle Maschine jetzt insgesamt. Jo. Und im Net-Bereich, Net ist der Netzwerkteil, also jetzt nicht die Netzwerkkarten, sondern Netzwerkprotokolle, also UDP, IP, TCP, das ganze Zeugs. Also im Wesentlichen die drei. Da geht es eigentlich nur darum, naja, wir haben jetzt sinnigerweise nicht eine Netzwerkkarte für fünf Webserver, das tut nicht. Naja, gut, wir haben aus Sicht der virtuellen Maschinen müssen es eigentlich dann fünf Netzwerkkarten sein, haben wir aber nicht. Das macht keinen Sinn, jetzt einen Server mit fünf Steckkarten an ein und das gleiche Netz dran zu koppeln. Kann eh bloß einer senden, nicht alle gleichzeitig. Aber da muss man den Netzwerkstack halt so umbauen, dass er halt fünf IPs oder so verwalten kann. Linux kann im Prinzip sowieso schon mehrere IPs vergeben für den Netzwerkstack. Nur muss man jetzt halt aufpassen, dass man sie dann irgendwie aus dem Netzwerkstack passend verteilt auf die entsprechenden Maschinen. Jo. Gut, das haben wir letzte Woche schon irgendwie besprochen, da seid ihr selber schon drauf gekommen. Also Ressourcen muss man irgendwie so ein bisschen einschränken, den Verbrauch. Zum einen geht es um CPU-Zeit. Da haben wir uns schon letztes Mal so ein bisschen überlegt, Scheduling, wie könnte man das machen? Ja, wir machen jetzt nicht mehr round robin durch alle Prozesse durch, sondern round robin durch alle virtuellen Maschinen. Erstmal kriegt die eine virtuelle Maschine einen Zeitslot, dann kriegt die nächste, dann die nächste. Ja, und was die jetzt mit diesem Zeitslot macht, das können sie dann wieder selber entscheiden. Mal der eine, mal der andere Prozess, aber halt nicht round robin durch die Prozesse. Dann könnte eine virtuelle Maschine die anderen ausbremsen. So ähnlich für Speicher. Naja, Da bieten die Tools, die es da heute gibt, einigermaßen mächtige Algorithmen. Im Prinzip tun sie alle nichts anderes als immer aufaddieren, wie viel Speicher braucht eine virtuelle Maschine jetzt im Moment. Ja, was kann man dann einstellen? Das Einfachste ist natürlich meine oberste harte Deadline, bis dahin und nicht weiter. Ist simpel. Ja, hat jemand andere Ideen?
Sich halt zu überlegen, wie es so statistisch die Auslastung ist, wie viele andere Betriebssysteme, also die anderen virtuellen Maschinen sozusagen brauchen und wie viel man dann dementsprechend noch frei hat und das halt dann noch verteilt.
Ja.
Oder halt eben auch angepasst natürlich, je nachdem, wenn man jetzt also zum Server, bei dem Bild von dem Serverbereich bleibt. Je nachdem nach Kostenmodell dementsprechend die Maschine angepasst.
Also das könnte man auf jeden Fall machen. Der Premium-User, der kriegt einfach ein paar Gigabyte mehr als der, der nichts zahlt oder wenig zahlt. Ja, es gibt auch noch so Ideen, also dauerhaft brauchen darf jede virtuelle Maschine so viel. Und dann sagt man vielleicht, naja, aber mal für 5 Minuten darf er ein bisschen mehr. Was für Webserver ganz schön ist, weil die kriegen häufig irgendeine Anfrage. Dann starten sie mit PHP und Co. Irgendwie den Datenbankserver, der gräbt mit irgendeinem Select-Statement da tausende von Datensätzen aus, sortiert die und macht und tut und baut irgendwie eine HTML-Seite auf, die schickt er dem Anfrager und dann ist erstmal wieder Ruhe. Ne? Da ist ganz schön, hat er mal kurzzeitig, darf er sich mal austoben, danach muss aber wieder gut sein.
Man kann sich halt überlegen, was man macht, wenn er danach nicht aufgehört hat.
Ja, das ist
Sonst
natürlich
hört es eher auf.
gegebenenfalls unschön, wenn er dann nach 5 Minuten nicht den Platz wieder freigegeben hat, dann muss ich ihm irgendwie was abschießen.
Das oder Sie haben ja auch letzte Stunde schon gesagt, ihn dann einfach auf Platte auslagern, so großen Swap zu haben und dann.
Das ist natürlich noch eine andere Variante, wobei Platte auslagern kostet natürlich dann immer, steht da gar nicht drauf. Letztendlich haben wir auch eine Art von I/O-Bandbreite. Wir können auf Platte immer nur eine bestimmte Menge von Bytes hin und her schaufeln pro Sekunde. Wenn wir jetzt viele Prozesse letztendlich da mal mit Swapping anfangen, dann machen wir uns die Bandbreite vielleicht kaputt. Aber also ihr seht, da gibt es ein paar Ideen, wie man das letztendlich dann ein bisschen einschränken kann. Jo, ein dritter Punkt, nicht zu viel Dateisystemplatz belegen. Gut, das kennt ihr selber aus dem ZipPool, vermute ich mal. An die Grenzen stoßt ihr eh ständig. Nicht nur ihr, auch unsere Studenten hier. By the way, das ist kein Dateisystemplatzproblem heutzutage, das ist eher ein Backup-Problem. Die Terabyte jede Nacht auf dem Backup-Server zu transportieren, das geht einfach inzwischen kaum noch. Also jedenfalls bei
Die
uns.
Datenverbindung her nicht hinterherkommt oder das Backup-System nicht so viel
Alles.
Kapazität hat.
Du musst es ja von der Platte runtersaugen, du musst es übers Netzwerk rüberschaufeln und auf der anderen Seite auf dem Backup-Server wieder vom Netzwerk runter auf die Platten. Platten, Band oder was auch immer du dann da hast. Und der Backup-Server, na gut, der hat eine Gigabit-Verbindung, kannst du ausrechnen, was du pro Nacht darüber geschaufelt kriegst.
Ja, so dass der Flaschenhals eben die Übertragung nicht speichern. Dass man innerhalb einer Nacht wirklich auch alle Daten übertragen haben möchte und
Das muss man, sonst macht es keinen Sinn. Ne?
genau und
Ja, und man will natürlich nicht nur den Stand von gestern aufbewahren, sondern man will ja auch noch den Stand von vorgestern, von vorvorgestern. Und also wir bewahren ungefähr ein Jahr hier auf am Lehrstuhl. Und den Stand von jedem Tag für, ich weiß gar nicht, 2 Monate oder so, dann nur noch von jedem Montag und dann nur noch von jedem ersten Monat oder also irgendeine Geschichte, so ein bisschen ausgedünnt, aber ja, aber das ist dann halt viel. Und das erstmal übers Netz kopieren jede Nacht, das ist so viel. Ja, Terabytes, die wir dann hier schaufeln. Gut, und das gilt hier natürlich genauso. Normalerweise bieten die Leute, die virtuelle Server anbieten, auch ein entsprechendes Backup dazu. Wenn jeder Benutzer das selber machen müsste, das noch teurer. Und dementsprechend nicht zu viel Dateisystemplatz benutzen, muss man auch nicht so viel Backup machen. Auch in der Hinsicht sind natürlich diese unantastbaren Dateien ganz schön. Die kopiere ich einmal und nicht für jeden Webserver einzeln. Jo, gut. Kleines Fazit zu dem Ganzen. Ihr habt hoffentlich gesehen, das hat gewisse Vorteile. Nämlich der eine Vorteil ist, das Ding ist rasend schnell vergleichsweise. Also wir haben Größenordnung, ja, noch nicht einmal 1% Overhead. Wo kommt der Overhead überhaupt her? Naja.
Dieser spezielle Kernel-Aufruf am Anfang, bis zum
Das mache ich einmal, der Rechner bootet und wenn er gebootet hat, dann ist er gebootet.
zusätzlichen Rechte überprüfen.
Genau, das ist eigentlich alles. Bei einem Kill muss ich erstmal gucken, darf er das? Ich meine, das muss ich sowieso auch im normalen Linux schon machen. Ich darf ja auch von meinem Kumpel die Prozesse nicht abschließen. Also eine rechte Überprüfung gibt es eh schon. Nur ist die jetzt hauchzart komplizierter, weil halt ich noch neben dem User-Test auch noch diese virtuelle Maschine testen muss, ob das die richtige ist. Und dann hat man da, also da steht kleiner 1%, das ist wahrscheinlich kleiner als 0,%, also kommt jetzt darauf an, was man treibt, klar. Jo, für die Webhoster zum Beispiel ist es sinnig, weil 90% oder so kann man sharen. Wenn man es richtig schön macht, würde ich sagen, naja, was ist alles drauf auf so einem Webhosting-Ding? Da ist irgendein Linux-Kern drauf, da sind die ganzen Linux-Libraries drauf, da ist ein Apache drauf, ein PHP und vielleicht noch eine Datenbank, SQL irgendwelcher Art, MySQL standardmäßig. Das ist bei allen drauf. Soll heißen, einmal und gut ist, auch wenn es 1000 Leute mieten. Das, was wir eigentlich nur zusätzlich haben, ist ja das, was letztendlich der Webserver rausrücken soll. Also einmal die ganzen HTML-Seiten und wenn es eine Datenbank ist, die dahinter hängt, naja, von dem MySQL-Ding noch irgendwie Datenbankeinträge. Jo, und dann haben wir, dann könnte man auskommen, also die typischen Dinger, so irgendwie so eine kleine Homepage von irgendeinem Laden oder so, das sind dann locker kleiner als 100 Megabyte. Das ist deutlich weniger normalerweise. Jo, und wir brauchen noch ein bisschen Hauptspeicher, aber auch Hauptspeicher brauchen wir für Webserver, MySQL und wie sie alle heißen, eigentlich nur einmal. Für die Binaries. Und zusätzlich halt noch ein paar Daten, was weiß ich, wenn denn der Apache läuft, dann kriegt er einen Stack. Und der Stack, ja, da sind dann die lokalen Variablen drauf und so. Aber die lokalen Variablen, das ist halt zu vernachlässigen. Irgend sowas und ein bisschen globale Variablen und aber das kann man normalerweise knicken, das ist nichts. Ja, und dann ist natürlich schön, jetzt kann man sich mal ausrechnen, wenn man dann einigermaßen einen Server hat, naja, heutzutage Terabyte-Platte kostet nichts, dann sind das mal 10.000 Dinger. Ja, ein Gigabyte Hauptspeicher ist nichts. 10 Gigabyte ist heute auch kein großes Problem. Dann sind das auch 10.000. Also kann man sich überlegen, so Größenordnung. Ich könnte schaffen, Pi mal Daumen, 10.000 Webserver auf einem guten PC laufen zu lassen. Und jedes Ding kann ich für 1 € im Monat vermieten. Könnte sich lohnen. So. Na gut, ein bisschen Luft vielleicht noch lassen. Vielleicht braucht der eine oder andere ein bisschen mehr, aber so prinzipiell könnte gehen. Die allermeisten Homepages, die es gibt, die brauchen keine Last. Die haben keine Last. Wenn man sich das anguckt von irgendwelchen kleinen Firmchen. Da merkt wahrscheinlich ein halbes Jahr später jemand, oh, die Telefonnummer stimmt nicht mehr oder so. Jo, gut, Nachteile gibt es aber natürlich auch. Nachteil auf jeden Fall schon mal, wir können jetzt immer nur ein und jenes welches Betriebssystem nehmen, nämlich genau das eine, was wir gepatcht haben. Und wenn wir jetzt 10.000 Stück vermieten wollen, wir müssen 10.000 Kunden finden, die genau dieses Betriebssystem wollen. Und wenn sie ein anderes wollen, Pech gehabt, geht nicht. Jo, das heißt natürlich, wenn man ein bisschen weiterdenkt, auch letztendlich, ja, Sie kriegen ein Betriebssystem, egal ob das jetzt Linux, Windows, irgendwas ist, was aber dann auch gleich impliziert, das ist ein Intel-Server. Und es bleibt ein Intel-Server. Soll heißen, wer jetzt gerne ein Spark-System mit SunOS gerne hätte, Solaris, Pech gehabt. Ja, geht nicht. Wir haben uns vorhin angeguckt, wie man dann die Ressourcen beschränken kann. Haben wir aber schon gesehen, naja, das ist nicht ganz so einfach. CPU-Zeit, das geht wahrscheinlich noch am besten. Das mit dem Speicher, naja, so eine harte Deadline ist doof, dann schießen wir eben die Prozesse weg. Ja, also könnt ihr euch hier ja vorstellen, wenn ihr dann, sagen wir mal, zwecks der einfachen Rechnung 10 GB habt und ihr vermietet das Ding an 10.000 Leute, dann hat jeder nur ein MB. Aber nur ein MB, das reicht normalerweise, also das reicht für 99% der Zeit, aber manchmal braucht er mehr. Dann muss man ihm mehr geben können. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, ja, dann muss man anderen irgendwie rausswappen, das geht vielleicht. Vielleicht vermietet man besser aber auch nur an 1000 Leute, dann kann man jedem dann 10 MB geben oder so. Da muss man sich was ausdenken, aber also ich kenne da noch nichts wirklich Schönes. Nächster Punkt, selbst wenn ich dann Root-Rechte habe auf meinem virtuellen Rechner, das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie booten kann. Ich kann zwar dem Init-Prozess sagen, ja, fahr mal die Maschine runter, und ich kann auch dem Init sagen, jetzt boote sie mal neu. Das heißt also natürlich noch lange nicht, dass Linux-Kern neu ist. Anders ausgedrückt, wenn das Betriebssystem eine Macke hat und wir wollen es updaten, ja, selbst wenn 1000 User merken, das sollten wir mal dringend updaten, keiner kann es tun, es kann nur der Webhoster selber machen. Und auf der anderen Seite, wenn der will, dann müssen alle anderen. Die aber vielleicht nicht wollen. Ne? Kann natürlich immer sein, was weiß ich, ist gerade irgendwie, ich habe einen Webserver gemietet, ich biete an, nächste Woche ist ein Konzert in Nürnberg, ihr könnt Karten kaufen, online über meinen Server. Ja, und jetzt kommt der Webhoster auf die Idee und bootet mir den Rechner ein paar Mal, weil Sicherheitsupdates. Das möchte ich möglicherweise nicht, ne, als Anwender. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt einer das blockiert, einer hat dem Webhoster Bescheid gesagt, diese Woche mal nicht booten, ich brauche meinen Server, dann hängen alle anderen dran und kriegen die Sicherheitsupdates nicht. Jo, gut, und das haben wir uns ja angeguckt, das sind so Punkt, zwei Punkt oder na, eigentlich nur ein Punkt. Man muss diese Abschottung in den Kern einbauen, was erstens schon mal Mühe macht, was zweitens schon mal Sicherheitslücken potenziell macht. Gut, wenn das nur einmal zu tun wäre, dann könnte man ja sagen, naja, das fummeln wir mal rein in den Linux-Kern. Und dann merken wir, oh, da ist noch eine Macke, die fixen wir. Ach, da ist noch eine Macke, die fixen wir. Das machen wir ein paar Mal, bis wir die Löcher gestopft haben und gut ist. Das ist leider natürlich auch nicht so, weil der Linux-Kern an sich natürlich auch noch vielleicht eine Macke hat. Sprich, die ganzen Änderungen, die ich irgendwann mal gemacht habe für die Version A, die muss ich 5 Wochen später für die Version B noch einmal machen. Man kann versuchen, das so ein bisschen zu automatisieren. Ne? Kann sich ja sagen lassen, da und da und da und da hast du Änderungen gemacht, die übernimmst du schon mal automatisch. Manchmal geht's. Nicht notwendigerweise immer. Und es können natürlich entsprechend wieder andere Löcher damit auftauchen. Jo, das waren die Geschichten mit dem Betriebssystem. Dazu Fragen.
Nochmal eine kurze Frage zu der Filesystem-Geschichte. Also wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass wir die Domain-ID mit in den Inode-Block mit reinspeichern von der Datei und damit quasi, ja, können wir jeden Source-Call modifizieren, dass halt nur das irgendwie gelistet wird, nur das, was der Domain gehört, geschrieben wird und so weiter. Aber wenn jetzt meinetwegen zwei Benutzer die gleiche Config, also die Config-Datei unterschiedlich verändert haben, dann müssen wir zweimal dieselbe Config-Datei in einem Verzeichnis sozusagen haben mit unterschiedlichen Domain-IDs. Und dann kollidiert es doch, also kollidiert ja der Name in der Directory-Struktur von diesem Verzeichnis.
Ja.
Wie wird das auch?
Du hattest, glaube ich, letztes Mal gefragt, kann das sein, mit diesem, wie heißt das Dateisystem? Es gibt so ein durchscheinendes Dateisystem.
BTFS
Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. BTFS, kann sein. Namen weiß ich im Moment nicht.
Nee, ich glaube, das kam erst in den letzten ein, zwei Jahren. Ist das so eine Art Overlay-Filesystem irgendwie bauen?
Also es gibt so ein Dateisystem, das wird, du hast glaube ich auch erzählt, das ist gedacht, zum Beispiel, wenn man eine CD hat, die kann ich einlegen und mounten, aber da kann ich nichts verändern. Aber ich kann sozusagen über die CD, über das Dateisystem von der CD noch ein Dateisystem drüberlegen. Und wenn es die Datei in dem drüberliegenden nicht gibt, dann nehme ich die vom drunterliegenden. Aber ich kann in das drüberliegende eine neue Datei reinschreiben und dann verdecke ich damit die untere.
Wieder dieses Copy on Write mehr logisch.
Ja. Und da könnte ich zum Beispiel diese ganzen unveränderbaren Dateien, die liegen sozusagen fest, read-only, und ich mappe darüber oder mounte darüber dieses
Von dem jeweiligen
durchscheinende Dateisystem. Ich sehe praktisch alles, was drunter ist, es sei denn, ich verdecke das durch neu reingelegte Dateien.
Ja, was aber dann. Das heißt, ich brauche für jeden User so eine überliegende Schicht und muss diese Schicht auch wechseln beim Prozess wechseln. Oder man nimmt einen.
Brauchst du nicht. Du hast ja eh über. Jeder Prozess hat ja sein Current Working Directory und sein Current Root Directory. Das hast du beim, was auch im Standard Linux-Kern hast du bei jedem Kontextwechsel. Du wechselst von einem Prozesskontrollblock zum nächsten und im Prozesskontrollblock stehen immer diese zwei Pointer drin. Und wenn du jetzt einen Wechsel machst, dann wechselst du diese zwei Pointer.
Naja, aber dann mache ich, also ich meine, das Working Directory ist ja davon unabhängig, aber dann mache ich eben einen Syscall auf ein bestimmtes File und dann muss ja der Kernel wissen, welche Layer schaut er sich jetzt an, also von welchem Nutzer. Das heißt, ich muss ja, also ich kann ja jetzt nicht einfach ein generisches Overlay-File-System nehmen, sondern ich muss ja schon irgendwie noch schauen, dass ich jetzt das Overlay von der Domain-ID anschaue.
Ja. Das wiederum sind dann sozusagen Teilbäume im gesamten Directory-Baum. Ich habe einen Teilbaum, da liegen die ganzen unveränderbaren Dateien drin. Und ich habe für jede Domain habe ich einen eigenen ba Teilbaum und diesen Teilbaum lege ich immer über den unveränderlichen Teil drüber.
Ja, das heißt dann, also ich meine, das ist natürlich ja alles lösbar, sage ich mal, aber dann muss ich ja eigentlich eine eigene, oder muss ich das auch noch im Kernel patchen, diese Stelle. Zumindest ist dann also wirklich ein Filesystem Treiber.
Ne, den gibt es schon. Dieses Übereinanderlegen, das gibt es schon.
Ja, aber ich will ja jedes Mal was anderes drüber legen, je nachdem, welcher Nutzer, also je nachdem, welche Domain.
Das Overlay-System, das heißt die Domain-ID-Daten.
Genau, ja. Das auch.
Ja.
Das gibt es auch schon.
Naja,
Kleine
also das ist
Sachen.
also das sind vergleichsweise Kleinigkeiten.
Okay.
Es ist eine Möglichkeit, man kann es natürlich auch anders lösen. Kannst auch natürlich jedem reinkopieren oder was weiß ich, der Slash-Boot-Teil, also da standardmäßig, wo der Linux-Kern drin liegt, das einfach Hardware, das wird gemountet und fertig ist. Das kriegt jeder zwangsweise verpasst. Und alles andere, mach was willst. Kann man verschieden letztendlich lösen, das Problem. Kannst natürlich auch den Bean- oder Slash-User-Teil drüber mounten. Wenn du sagst, naja, alle Benutzerprogramme, die sollen alle benutzen. Kannst auch sagen, kannst du mounten, wenn du willst, kannst du auch selber was reinkopieren. Ja, dann hast du so einen Directory-Baum, den User-Baum, den gibt es für alle, kann jeder mounten, wenn er will, wenn er nicht will, schmeißt dann weg, schreibt selber was hin. Dann geht es halt wieder auf seine Quota, kann man sich selber überlegen. Jo, gut, wie es jetzt im Einzelnen in den entsprechenden Tools gemacht ist, entsprechend Doku lesen, ändert sich sowieso jede Woche. Was ihr gesehen haben solltet, ist, so prinzipiell müsste das lösbar sein. Das ist sozusagen das Wissenschaftliche. Es gibt Ideen, man kann es lösen. Abschätzen müsste man natürlich, wie aufwendig das ist. Aber ich denke mal, das habt ihr gesehen. Also im Prinzip immer diese X-ID, diese Domain-ID mit dazu schreiben, dann lässt sich im Prinzip damit alles lösen. Und der Aufwand ist relativ gering. Jo, das haben Leute gemacht. Das Ding nennt sich dann V-Server. Also die haben es wirklich gemacht, letztendlich um auf einem Server mehrere virtuelle Maschinen laufen zu lassen, um die dann letztendlich zu vermieten. V-Server, das Projekt selber, ist eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Patch für den aktuellen Linux-Kern. Fast aktuellen, das ist gerade das Problem. Die sind zwar recht aktiv, die V-Server-Leute, aber bis sie natürlich den Patch rausgebracht haben für den allerneuesten Kernel, das dauert immer ein paar Tage. Weil die müssen erstmal die Sourcen haben. Wenn sie die Sourcen haben, können sie anfangen, ihren alten Patch reinzutun und vielleicht nochmal kontrollieren, ob das auch alles überall noch stimmt. Aber der Patch kommt halt erst immer raus, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem, ob sie im Urlaub waren oder nicht, nach dem offiziellen Kernel-Release. Und das kann natürlich unter Umständen schon tödlich sein. Wenn es da irgendwo wirklich eine Sicherheitsmacke im neuen Linux-Kern gibt, irgendjemand merkt die Macke und fixt die Macke, ja, dann kann ich in meinem V-Server-Betriebssystem die Macke erst eine Woche später fixen. Und eine Woche später, das kann natürlich schon zu spät sein. Also ich kenne zwei von den Leuten, die im Wesentlichen durch die Weltgeschichte reisen und das Ganze anpreisen. Und wenn sie dann von einem Bahnhof zum nächsten unterwegs sind, dann sitzen sie im Zug und hacken schnell noch den nächsten Patch daher. Also die sind, ich würde sagen, bis dahin beschäftigt. Ob die sich jetzt auch noch irgendwelche Prä-Versionen von Linux angucken und da schon mal prophylaktisch schon mal angucken und schon mal prophylaktisch Patches sich basteln, weiß ich nicht. Ja, gut, was für die Leute spricht, ist, der Patch ist relativ klein. Also es sind 20.000 Zeilen Größenordnung. Also das ist so ein Kontext-Diff, soll heißen, die eigentlichen Änderungen sind sogar noch weniger, keine Ahnung, mögen dann vielleicht mal 5.000 Zeilen sein. Und wenn man das vergleicht mit den 5 Millionen, keine Ahnung, wie viele Zeilen, die der Linux-Kern insgesamt hat, ist das verschwinden gering. Also von daher, ja, ist immer so eine Sache, ne? Jo, gut, was noch dazu gehört, neben dem Patch, da gibt es natürlich jetzt noch eine Handvoll Programmchen, die relativ komfortabel sind. Programme, Skripte, alles Mögliche an Utilities, die man dann eben als Webhoster verwenden kann, um neue virtuelle Maschinen anzulegen, zu starten, zu stoppen. Ich glaube, das geht sogar bis hin zu Abrechnung schreiben und also im Prinzip nur E-Mail kriegen, wo drin steht, ich hätte gerne, das geht automatisch in irgendein Skript rein, das Skript rattert und klackert und schreibt die Rechnung zurück, ja, kostet so viel, da ist der Server, habe ich gerade gestartet. Jo, wer es braucht, das Ganze ist GPL, GNU Public License, kann sich jeder runterladen, kann jeder benutzen. Logischerweise, der Linux-Kern selber ist ja GPL und wenn man den benutzt, muss man das Veröffentlichte auch, das Geänderte auch wieder veröffentlichen. Also GPL, wer reingucken will, linuxvserver.org, da kann man sich die ganzen Sachen entsprechend runterladen. Jo, wie gesagt, die Menschen, die dahinter stehen, die sind, ich habe sie mal kennengelernt auf irgendeiner Konferenz, hochgradig aktive Leute, die im Wesentlichen, glaube ich, ihr Geld inzwischen damit verdienen, dass sie halt Schulungen dafür machen. Gut, gezeigt habe ich euch V-Server. Die Idee ist allerdings jetzt nicht so neu. Andere Firmen, zum Beispiel, was weiß ich, Sun, auch schon mal auf die Idee gekommen oder entsprechend abgekupfert. Bei Sun heißt das Ganze dann eben Solaris Container, weil halt jede virtuelle Maschine ist sozusagen so ein Container. Oder FreeBSD nennt das dann eben Jail. Jede virtuelle Maschine ist ein Gefängnis von Prozessen, die kommen da nicht raus, können nichts Böses tun. Ja, oder die direkten Konkurrenten Virtuoso ist, glaube ich, auch so ein auf Linux aufbauendes OpenVZ. Weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das ist. Also da gibt es so einen Sack voll Projekte, die im Prinzip alle genau das machen. Alle genau die gleiche Idee, manche halt kommerziell, manche auf irgendwie freiberuflicher Basis. Jo. Verschrieben? Fragen?
Ich finde nur die Kombination FreeBSD Jail
Ja. Jo, okay. Fragen dazu? Schon mal jemand ausprobiert? Schon mal jemand so ein Ding gemietet?
Es gibt für 1,99 € bei Carlos auf VZ.
Okay, ja, die Dinge sind billig. Vorausgesetzt, man kommt mit wenig Speicher und wenig Bandbreite und so aus. Wenn man dann mehr haben will, dann kosten die Dinge halt doch wieder was. Jo, gut, warum die so billig sind, habt ihr jetzt, denke ich mal, verstanden. Ne? Also im Wesentlichen, wir zersägen einen großen Server in viele kleine Teile und hoffen, dass die kleinen Teile nicht viele Ressourcen brauchen, dann funktioniert das Ganze. Jo, jo. Lassen wir es mal dabei. Übung. Was ich mit euch machen wollte, jetzt mal so im, ja, ich gehe mal davon aus, ihr habt alle schon irgendeine Art von virtueller Maschine jetzt programmiert. Von den meisten Leuten habe ich ja, habe ich inzwischen von allen was, weiß ich nicht auswendig. Aber ich habe euch jetzt auch so ansonsten schon genügend traktiert mit irgendwelchen Intel-Befehlen. Was ich mit euch mal machen wollte, ist, wir haben uns mal irgendwann angeguckt, das Just-in-Time-Compiling. Und beim Just-in-Time-Compiling haben wir gesagt, wir müssen auf Halde legen, so einen ganzen Sack voll Programmschnipsel, die wir hinterher passend zusammenkleben und in den Cache legen, so als, ja, das ist der kompilierte Teil, ausgehend von einem Binärcode, den wir just in time kompilieren sollen. Und damals habe ich dann eben gesagt, naja, wir zerlegen die Intel-Befehle in einzelne Schritte und für die einzelnen Schritte hinterlegen wir solche Schnipsel. Da kanntet ihr allerdings die ganzen Intel-Befehle noch nicht so. Da konnte ich nicht so recht darauf eingehen, was für Schnipsel brauchen wir denn jetzt eigentlich. Jetzt sollte die Intel inzwischen ja, bis zum Erbrechen ne? So einigermaßen kennen, dass ihr sagen könnt, was man denn so an Schnipseln brauchen könnte. Jo, da wollte ich jetzt mal Vorschläge hören. Brauchen wir alles an Schnipseln. Ich schreibe euch mal was hin. Also, wenn wir nachmachen wollen, addiere Konstante 1 zu Rx. Was brauchen wir da anschnipseln? Oder wie können wir das zerteilen in Teilstücke, die man für andere Befehle noch recyceln kann?
Höchstens halt ein Schnipsel, wo denn unser Speicher ist oder wo die Konstante herkommt. Entsprechend
ja.
Register reinzuschieben.
Wie erkläre ich es? Also man muss ja mal unterscheiden. Einmal in den Teil, der jetzt den Befehl holt. Und in die Schnipsel, die letztendlich daraus generiert werden sollen. Oder der Code, der daraus generiert werden soll. Und welche Schnipsel ich für diesen generierten Code brauche, passend zusammenklebbar. Also das Holen von der Konstante hat jetzt mit den Schnipseln nichts zu tun.
Ja, weil das in den neuen Befehl ja auch wieder direkt so reinfügbar ist.
Ja. Jo, also ich würde sagen, den Befehl könnte man zerlegen in, ich sag mal, kopiere Konstante 1 nach, wie nenne ich das jetzt mal, T0. T0 ist jetzt was ganz Spezielles, eine Speicherzelle, ein Register vom Simulator. Dann brauchen wir irgendwie einen Move EAX nach zweite Speicherzelle, einen Befehl namens addiere T0 und T1 und Speicher ist nach T2. Und wir brauchen ein Move T2 nach RX. Das wäre eine Möglichkeit, diesen Befehl zu zerlegen. Kann man sich jetzt drüber streiten, muss ich jetzt die Konstante nach T0 oder könnte ich nicht hier unten gleich sagen, addiere Konstante welchen Vorteil hat das? Genau, da spielt es mir keine Rolle. Ist das hier eine Konstante? Ist das ein Register? Ist das eine Speicherzelle? Ist das irgendwas? Ist mir völlig wurscht. Ich addiere immer die zwei und schreibe es dahin und fertig.
Kannst du zum Beispiel auch für eine Wortgröße einmal machen und mir ist es dann egal, ob es ein Byte oder 16 Bit oder sonst was?
Ja. Also könnte man zum Beispiel sagen, dass man hier so eine Art Sign-Extended holt. Ne? Ich hole mir, ja wenn es jetzt, also hier wäre das ja ein Long, ne? Wenn es RX ist. Jetzt kann es aber sein, dass je nachdem welchen Code ich habe, kann es sein, dass die 1 trotzdem Byte ist. Dann könnte ich sagen, ja, kopiere das Byte. Vorzeichen erweitert nach T0. Und dann wäre das ein Schnipsel, der jetzt unabhängig von der Wortbreite von diesem Addierding ist. Ich habe das letzte Woche mal besprochen, haben wir irgendwann gesagt, naja, die Addition an sich, genau das haben wir mal besprochen bei diesen Kompatibilitätsgeschichten, habe ich ja irgendwie gesagt, naja, die alte 8-Bit-Addition, die schmeiße ich in dem Sinn nicht weg. Die ist ein Teil der heutigen 16 bzw. 32 oder 64-Bit-Addition. Insofern, das hier könnte immer eine lange Addition sein. Völlig wurscht, ob das hier oben eine lange ist oder ob das da oben vielleicht nur Bytes sind. Auf einem 64-Bit-Rechner kostet mich genauso viel, 64-Bit zusammen zu addieren, wie 8-Bit zusammen zu addieren. Das ist völlig wurscht. Insofern habt ihr dann recht, ne? Dann kann man doch immer einen Schnipsel nehmen. Ist doch viel schöner. Ja, letztendlich müssen wir die Anzahl der Schnipsel reduzieren, weil die dann ja müssen wir ja mühsam irgendwie programmieren. Wenn man dann nur ein Additionsschnipsel braucht, statt addiere Byte, addiere Wort, addiere Long, addiere Quad, hätte ich schon was. Aufwand auf ein Viertel reduziert. Da muss ich jetzt aus dem T2 vielleicht nur die, also so wie ich hier oben die Vorzeichen Erweiterung gemacht habe, muss ich da unten eventuell das Zurückstutzen machen. Aber das Vorzeichen erweitern und so, das muss ich nur einmal implementieren für Addition, Subtraktion, Division, wie sie alle heißen. Und hier auf dem Rückweg entsprechend. Stimmt nicht. Wer hat den Fehler gemerkt? Die Addition für 8, 16, 32, 64 Bit ist nicht gleich. Da höre ich das richtige Stichwort. Die Addition an sich ist gleich. Genau. Ne? Entsprechend auch das Zero-Bit, das Overflow-Bit, das Carry-Bit, das Sign-Bit. Das Sign-Bit ist immer das oberste Bit, aber das oberste Bit von 8-Bit ist ein anderes als das oberste Bit von 16-Bit. Das Carry-Bit ist halt immer das, also wenn ich jetzt 8-Bit aufaddiere, dann ist es das 9. Wenn ich 32-Bit aufaddiere, ist es das 33. Bit. Also auch da ist es dann ein anderes. Das Zero-Flag, naja, das Zero-Flag einer 8-Bit-Addition, das ist genau dann 1, wenn die unteren 8-Bit-Nullen sind. Die darüber spielen keine Rolle. Also insofern ist hier die Addition, ja, die Größe macht doch einen Unterschied. Die eigentliche Addition nicht, aber die Flex-Berechnung. Jo, okay, also jetzt das war aber so ein Beispiel. Jetzt habt ihr vielleicht eher so eine Idee, was brauchen wir jetzt an Schnipseln? Ja, was sind das für Schnipsel typischerweise? Irgendwie Operanden holen, genau. Was könnte es da alles geben? Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also an sich erstmal die 3. Wir haben gesagt, Operanden holen. Ja, Größe anpassen unter Umständen. Kann man sich überlegen, ob man will oder ob man nicht will. Auf jeden Fall brauchen wir die 3. Die 3 auf jeden Fall. Jo, was haben wir dann? Also das wären diese 2, die vom Typ her. Dann haben wir solche, also irgendwelche Operationsschnipsel. Was brauchen wir denn da? Ja, die Flex, die klammer ich mal aus, dann machen wir uns am Ende nochmal Gedanken drüber. Ja, zähl doch mal auf. Bist du schnell? Shift left. Shift right. Okay, das gibt's bei vielen nicht. Das gibt's bei vielen nicht. Das ist immer ein XOR mit minus 1. Aber könnte es im Prinzip natürlich auch geben. So, was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein Rotates mit Carry. Was ein? Das sind jetzt Operationen allgemein. Das sind jetzt, also die heißen ja meistens die arithmetischen, die logischen, die Shift-Geschichten. Nun, nicht zu vergessen. Also irgendwelche Jump. Das Ganze vielleicht noch mit Bedingungen. Ja, okay. Wer es will. Ach Gott, wie heißen die denn alle? A, D, A, M. Die braucht kein Mensch. Aber prinzipiell gibt es, ich mache einfach mal Pünktchen, Pünktchen. Ja, hier oben haben wir jetzt noch, ich schreibe mal so ein C in eckigen Klammern dazu, mit oder ohne Carry. Noch was? Ja, arithmetisch gibt es vielleicht noch was, der bietet noch was anderes. Ja, hier gibt es noch einen Call und einen Return. Kann das Ganze bei Intel noch mit L-Call und L-Return, dann gibt es noch ein Push, ein Pop, jawohl. Compare ist im Prinzip eine Subtraktion, die Test ist im Prinzip ein Verunten, jeweils ohne Zurückschreiben der Ergebnisse. Wer bietet mehr? Ja. Wir gucken gleich nochmal an im Zusammenhang mit was anderem. Also ich schreibe nochmal auf, wir müssen uns noch angucken. Die Flex und ich sage mal Adressierung ganz allgemein. Adressierung, da gehört dann die Lea-Geschichte mit rein. Was habt ihr noch? Ja. Man es brauchen mag, aber ich kenne da Leute. Ja. Gut, da gibt es noch einen ganzen anderen Sack voll davon. Clear Carry, Set Carry und so weiter. Set Stack. Direction Flag setzen, Direction Flag löschen, dann, naja, Bits setzen und löschen.
Dann halt auch alles andere, was man abfangen muss, also die Int und ja, die ganzen Tabellen laden und
speichern. Ja, also Int ist so eine Art Sprung. Tabellenladen, was brauchen wir alles? Ein LGDT, ein SGDT, ein LDT, SLDT, LIDT. Naja, noch ein paar mehr davon. In B. B. Richtig, Floating Point lassen wir auch mal weg. Sonst brauchen wir noch 5 Tafeln mehr. Okay, ich will jetzt auch nicht darauf drängen, dass jeder jeden einzelnen Schnipsel kennt, um Gottes Willen. Was ich eigentlich nur euch zeigen wollte, ist, man braucht ganz schön viele. Und man muss schon mal sehen, dass man die Dinger irgendwie reduziert kriegt. Ja, also die alle jetzt komplett auszuprogrammieren für Byte, für Word, für Long, für Quad. Dann könnt ihr euch schon mal ausrechnen, das ist eine Handvoll. Ja, schon große Hände voll. Und das dann auch noch alles richtig hinzufummeln, naja, ihr wisst es ja, ne, mit den ganzen Flex. Jede von diesen Instruktionen muss auch entsprechend die Flex richtig setzen. Und wenn nur irgendein Flex falsch ist, könnt ihr davon ausgehen, entweder Linux crasht oder Windows oder beide oder irgendwas wird in die Hose gehen. Jo, okay, also haben wir einen Sack voll Operationen, das muss mal dabei gut sein. Das muss reichen. Jo, was brauchen wir noch? Jetzt haben wir die Operanden geholt. Muss man das ganze Zeug eben wieder zurück. Ne? Im Prinzip natürlich genau das, was wir hier oben geholt haben, genauso wieder zurück. Konstanten schreiben wir nicht. Widerspricht sich ein bisschen, aber Register und Speicher müssen wir natürlich auch wieder zurückschreiben können. Jo, dann haben wir grob schon mal alles. Habe ich hier noch 2 Dinge aufgeschrieben, Flex und Adressen. Wie schaut das jetzt mit den Flex aus? Wie fummeln wir das zurecht?
Ja, wenn man analysieren kann, dass kein Jump direkt danach kommt, also kein Conditional Jump, dann kann man sie weglassen. Aber jedes Mal reinbaut oder die Flex halt nur dann berechnet, wenn man sie auch wirklich braucht. Sparen.
Und vielleicht können wir auch hoffen, dass unsere Schnitzel, die wir implementieren, wir hoffen ja, dass die dann später vielleicht irgendwie auf eine Instruktion abgebildet werden vom Compiler. Dass sozusagen Flex dadurch schon berechnet.
Könnte man hoffen.
Also da muss man irgendwie sicherstellen, dass jetzt, aber können wir ja irgendwie auch hinhauen.
Jo. Gut, ansonsten könnte man natürlich einfach straight forward sagen, ja, ich implementiere die 16-Bit-End-Operation, dann muss ich halt die entsprechende Formel für das 0-Bit hinschreiben, ich muss die entsprechende Formel für das Sign-Flag hinschreiben, ich muss die entsprechende Formel für das Carry-Flag und ne, für die naja, im Prinzip 8 Flex, die es bei Intel gibt, muss ich 8 Formeln hinschreiben. Aber das könnte man straight forward erstmal machen, dann hätte man Schnipsel, die kann man zusammenkleben, geht. Jetzt gibt es so Projekte wie beispielsweise OVP, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, Open Virtual Platform. Die bieten im Prinzip nur an, so eine Art Framework, ja, so eine Art Just-in-Time-Compiler-Framework. soll heißen, die bieten mal all diese Schnipsel an. Und sagen jetzt, naja, nehmt die Schnipsel halt und baut euch jetzt einen Just-in-Time-Compiler für Intel, für AMD, für ARM-Prozessoren, für Spark-Prozessoren, für wie sie alle heißen. Jetzt sieht das natürlich bei ARM-Prozessoren mit den Flex ein bisschen anders aus als bei Intel. Kann man sagen, jetzt könnten wir anbieten die Additionen für Intel, wir können anbieten die Additionen für ARM, die Additionen für Spark, die Additionen für, naja, dann habt ihr im Prinzip die ganze Liste, die da steht, keine Ahnung, was sind es jetzt, 30 Befehle und das Ganze multipliziert mit 100 für die 100 verschiedenen Prozessoren, die es jetzt gibt. Weil die ja alle das so einen Tick anders machen. Es gibt Prozessoren, die haben positiv gesetzte Flex, also wenn das Sign Flag 1 ist, heißt es, die Zahl ist negativ. Es gibt auch Prozessoren, wenn das Sign Flag 1 ist, oder da heißt es dann eben nicht Sign Flag, da heißt es dann Positive Flag. Da ist es dann halt andersrum. Es gibt Prozessoren, die bei der Addition einen Carry Flag berechnen. Es gibt auch welche, die bei der Addition eben keinen Carry Flag berechnen. Und nun machen wir das Ganze 100 Mal.
Das Dynamischste wäre wahrscheinlich, wenn man sich halt quasi für jede Architektur einen Decompiler baut und dann halt den schon bestehenden, benutzten, den Zwischencode, den man sich da generiert hat, wieder abzubilden. Vorausgesetzt.
Okay.
OVP oder wie es heißt, was das dann bietet. Also wenn es die Schnipsel für jede Architektur anbietet, sind es dann generische Schnipsel oder sind die schon architekturspezifisch?
Das hoffe ich jetzt, dass ihr mir da Ideen sagen könnt.
Wenn sie natürlich generisch sind.
Also sie wollen anbieten, so nach dem Motto, ja, wir bieten eine Open Virtual Plattform, das soll offen sein, da kann jeder mitmachen. Also die Idee ist, die bieten sozusagen das Framework an und die ARM-Leute, wenn sie denn einen ARM-Prozessor herstellen, dann sollen sie auch dieses Prozessormodell basteln. Dann können die Leute in diesem OVP, können sie mal testen ihr System, mal ihr Programme schreiben, laufen lassen, gucken, ob geht. Und wenn ja, dann nehmen sie das Programm und tun es auf den echten ARM-Prozessor und dann läuft das Betriebssystem. So wie oft. Und die Spark-Leute sollen dann hergehen und sollen die Schnipsel nehmen und aus den Schnipseln einen Spark-Prozessor designen. Und dann soll man in dem gleichen Framework mit den gleichen Tools Spark-Prozessoren simulieren können.
Und dann ich spontan gesagt, es gibt wirklich für jede Architektur ein eigenes Set an Schnipseln, aber nach dem Motto, wenn es das für diese Architektur noch nicht gibt, dann darfst du es dir selber basteln und auf die Website stellen, damit es die nächsten auch wieder benutzen kann.
Also die Schnipsel, die haben schon einen einheitlichen Regelsatz.
Ja.
Also sprich ein Add-Schnipsel für x86 und ein Add-Schnipsel für ARM haben nach oben hin für die virtuelle Plattform dieselben Effekt.
Die Frage ist, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr sagen, die sollen alle?
Ich meine, die Schnipsel selber sind ja erstmal unabhängig von der Flag-Berechnung. Also das Architekturspezifische ist ja jetzt, also abgesehen man noch davon, wie viel Bit ich überhaupt verarbeiten will, kann ich ja die Flag-Berechnung eigentlich problemlos danach machen. Das heißt, ich kann sozusagen pro Architektur Flag-Berechnung einschieben danach.
Das wäre eine Möglichkeit. Muss man allerdings dazu sagen, irgendjemand hat ja gerade schon die Idee, ne, es könnte doch sein, dass, was weiß ich, bei Intel die Prozessoren, die berechnen ja schon diese Flex, die könnte man doch irgendwie vielleicht nutzen.
Ja gut, ich meine, das wäre natürlich das Optimum, aber wenn das halt nicht geht, dann kann man, also man muss zumindest die Schnipsel selber nicht antasten, um die Flex zu berechnen. Also entweder sie fallen raus, weil sie auf dem Prozessor direkt ausgeführt werden, die Instruktion als eine Instruktion, oder man muss halt die Flag-Berechnung noch wirklich mühsam mit den Formen und hinten dranhängen.
Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Vielleicht, wenn die Schnittstelle nach oben hin einheitlich ist, dann könnte ja dann diese Plattform, also der Just-in-Time-Compiler, das wieder rausoptimieren. Also es gibt halt eine virtuelle Instruktion fürs Add und nach den Regeln berechnet die Flags. Und für x86 ist der Schlüssel halt kürzer, weil es die Instruktion automatischer macht und für andere Plattformen ist die halt länger. Just-in-Time-Compiler kann, wenn er dann diese Liste vom Schlüssel hat, sich halt angucken. Wenn der Schlüssel danach die Flags schon berechnet, dann kann man es halt aus dem davor wieder rauswerfen, wenn die nicht überhaupt werden.
Okay, das eine war schon mal eine gute Idee. Es muss praktisch, das hat irgendjemand vorhin schon gesagt, es muss diesen Additionsschnipsel zwar geben, als Interface sozusagen klebe Additionsschnipsel in meinen Cache mit rein. Als Parameter für diese Funktion, die das tun soll, brauchen wir auf jeden Fall schon mal die Bitbreite. Soweit sind wir uns, glaube ich, schon mal ganz schnell einig. Es muss so eine Addition geben für 8-Bit, für 16-Bit, sonst ist das mit dem Flex ewig zu machen. Und bei der Addition kann man noch getrennter Meinung sein, aber mindestens mal hier beim Rotieren. Wenn ich 8-Bit rotiere, dann rotiere ich halt nur die unteren 8-Bit und nicht die oberen, darf ich nicht anpacken. Also all die Befehle oder fast alle, die hier stehen, brauchen so ein Size-Argument oder Bits, Anzahl Bits-Argument. Ja, jetzt sagst du, ja, man kann doch ein generisches Ding haben, was, also hier die Addition, sagen wir mal, die berechnet immer alle Flex passend mit. Ja, da habe ich vorhin gesagt, ja, manche sagen, es gibt ein Sign-Flag und das ist 0, wenn es positiv ist. Und manche haben ein Positive-Flag und das ist 1, wenn es positiv ist.
Das können wir dass dieses Flag zugegriffen wird, aber dass man halt dann diesen Befehl, der darauf zugreift, dementsprechend dann auch mit dem invertierten Ergebnis sozusagen arbeitet. Also dass jetzt ein positives Flag eigentlich erwartet wird, dass man sagt, ich nehme doch wieder ein bestimmt normales Sign-Flag und passt dann halt in die Operation, die dieses Flag überprüft, an.
Okay.
Bietet halt verschiedene Klassen irgendwie an. Zum Beispiel, also ein Sign-Flag kann halt entweder 0 heißen, dass es gesetzt ist, oder 1, dass es gesetzt ist. Und dann bietet man halt eine Klasse an, die so macht und eine, die so macht. Und dann kann man halt auch die Körper hängen und entscheiden, welche von den Klassen man hat. Aber im Grunde genommen sind es immer noch dieselben
Berechnungen. Du möchtest sozusagen die Befehle, die da stehen, zweimal haben. Einmal, die das positiv sehen, einmal, die das negativ sehen.
Zum Beispiel, also wenn ich jetzt nehmen wir mal 100 verschiedene Prozessoren habe und es gibt aber nur 4, 5 verschiedene Klassen, dann muss ich es trotzdem nur 5-mal machen, anstatt dass ich es jetzt 100-mal machen muss.
Das Schöne ist, manche berechnen das beim Verunten ist dieses Positive Flag anders definiert. Bei der Addition ist es aber so definiert, wie es sonst ist. Ja, dann haben wir wieder einen großen Sack verschiedene Klassen und einen großen Sack voll. Wir müssen es wieder ein paar Mal machen. Aber das mit den Klassen an sich ist eine gute Idee. Man sollte vielleicht jetzt sagen, nicht für alle Befehle Klassen bilden, sondern für jeden Befehl einzeln Klassen bilden. Es gibt den Additionsbefehl und der berechnet die Flex bei Intel so, es gibt einen Additionsbefehl, der berechnet sie bei ARM-Prozessoren so. Und da haben wir dann, sagen wir mal, 3 Klassen. Das soll heißen, wir müssen die Addition 3-mal implementieren.
Oder halt irgendwie nochmal entsprechende Parameter mit an.
Oder, und das ist genau richtig, das ist das, was letztendlich dann OVP macht. Da gibt es eine Funktion, klebe mir sozusagen eine Addition in meinen Cache rein, aber Macht das Ganze bitte mit 16 Bit, mit invertiertem Carry, mit richtigem Sign Flag, mit, ja, das Parity ignoriere mal völlig, das setzt er gar nicht. Da kann man also praktisch für jedes der 8 Flags kann man sagen, hätte ich gerne oder ignoriere mal, pack nicht an. Nicht jeder Befehl benutzt alle Flags. Und wenn es berechnet wird, kann ich dann sagen, ja, hätte ich gerne im positiven Sinne oder hätte ich gerne im negativen Sinne. Und dann kann OVP unter der Haube entsprechend der Anzahl der Bits und dieser, also der Bitbreite und dieser Bit-Definition, wie sind dann Carry, Flag, Overflow und wieso, wie hätte ich sie gerne alle, entsprechend Code generieren.
Das heißt, wenn ich sozusagen als ein Argument eine Bit-Liste von Flags, die wir haben wollen oder nicht haben wollen, und dann zu den Flags, die wir haben wollen, nochmal als Parameter, welche Variante das von.
Ja, die Parameterliste ist lang, beziehungsweise bei OVP ist es dann eine Struktur, die wir füllen müssen vorher mit den ganzen, wie hätten wir es gern, und dann sagen wir, davon bitte eine Addition. Gut, da diese Struktur, die ändert sich in vielen Bereichen nicht. Also bei Intel zum Beispiel ist es für Addition, Subtraktion, Multiplikation und so, AND, OR, XOR, ist es immer gleich definiert. Ne? Für alle hätte ich gerne das Sign-Flag, ich hätte für alle gerne das Carry-Flag und sie sind alle im positiven Sinne gemeint. Also muss ich einmal sozusagen diese Struktur definieren und kann sie jetzt immer wieder verwenden, bei jedem Addition, Subtraktions- und so Aufruf. Bei ARM sieht die Struktur dann halt am Anfang einmal anders ausgefüllt aus und die kann ich dann halt 20 Mal verwenden.
Auch schöne Schleifen drauf, damit sie sich wirklich rentiert.
Ja, definitiv. Jo, was? Aber also gut, sagen wir mal, das Interface sieht so aus, wie wir uns das jetzt ausgekaspert haben. Was hat dann der Just-in-Time-Compiler von OVP überhaupt noch an Möglichkeiten? Also wir haben es ihm jetzt ja haarklein vorgebetet.
Abgehakt ist und was er jetzt noch selber machen muss.
So von der Idee, ja. Oder irgendjemand hat ja vorhin schon wieder richtig gesagt, naja, eigentlich wollen wir die ganze Fleckberechnung doch sowieso knicken, wenn es irgendwie geht.
Entweder eine Instruktion kommt, die sozusagen die Flecks wieder überschreibt, oder halt, oder je nachdem, ob dort ein Sprung kommt, die Flags halt überhaupt berechnen. Also ich meine, man muss wahrscheinlich nicht sehr weit nach vorne schauen, bis man entweder einen Sprung findet oder eine Instruktion, die wieder Flags schreibt.
Normalerweise genau die nächste. Genau, und wenn es nicht die nächste ist, dann...
Ich meine, ich kann mal einen Lookahead von, wahrscheinlich reicht sogar, ich mache einen Lookahead von 1, na gut, wenn ich halt dann mal ausnahmsweise nichts finde, dann berechne ich es halt, also in der Regel werde ich immer was finden.
Irgendwas in der Art, das tut eigentlich immer schon, ja. Jo, also wir hätten dann ein schönes Interface, naja, schön, okay. Wir hätten dann ein Interface, was so generisch ist, dass es für, ja, die UVP-Leute haben es jetzt hingekriegt, ich weiß nicht, 30 verschiedene Prozessortypen sind damit abgedeckt. Ja. Wahrscheinlich wird nächstes Jahr irgendein Prozessorhersteller in seiner Weisheit einen neuen Prozessor rausbringen, der das nochmal dreimal durch die Mangel dreht irgendwie, keine Ahnung. Dann müssen vielleicht die OVP-Leute wieder hinterher basteln und dann noch das, na, im Moment haben sie glaube ich 8 Flags, die sie berechnen können, dann müssen sie vielleicht noch das 9. einfügen, für das man auch dann entsprechend wieder definieren muss, hätte ich es gern positiv, hätte ich es gern negativ oder hätte ich es überhaupt, will ich es gar nicht. Jo, okay, also das ist so mal die Idee für die Schnipsel. Was jetzt noch übrig bleibt, habe ich vorhin gesagt. Schauen wir das noch? Nein, schaffen wir nicht mehr. Machen wir morgen. Ich muss gleich wieder zur nächsten Vorlesung. Bevor ich es vergesse, nächste Woche ist der 31. Richtig? Richtig. Da schreibe ich mit meiner Gruppe jetzt im Anschluss mit der Vorlesung so eine Mini-Klausur. Da sind wir die Kleinigkeit von ungefähr 1000 Leuten. GTI. Dementsprechend haben wir ein paar mehr Hörsäle. Dummerweise muss ich in die Stadt für Aufsicht und so. Das schaffe ich nicht, wenn wir bis Viertel vor vier machen. Ich muss nämlich um vier dann in der Stadt sein. Sprich, nächste Woche machen wir ein bisschen kürzer. Okay, also dann nicht wundern. Jo, okay. Habt ihr noch Fragen? Erstmal nicht. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich danke euch fürs Mitmachen. Bis morgen.